Ganz herzlichen Dank, dass ihr uns da so mit hineingenommen habt in das Zentrum unseres Gottesdienstes, in das Zentrum unseres Glaubens, eben dort am Kreuz. Manches Mal sind es ja Geschichten, die uns biblische Wahrheiten so aufschließen, die uns deutlich machen, worum es denn eigentlich wirklich geht. Und Jesus selber war ein Meister im Geschichten erzählen, und bis heute haben diese Geschichten, die Jesus weitergegeben hat, nichts an ihrer Kraft und an ihrer Wirkung verloren. So soll auch heute Morgen jetzt erstmal eine Geschichte uns versuchen, eine Tür zu öffnen, um einen bestimmten Blick zu bekommen für das, was uns Paulus weitergeben möchte. Stellen wir uns mal vor, ein Unternehmer aus Kandern, ein Schreinermeister mit einer eigenen Firma, mit einer eigenen Schreinerei, gibt uns Einblick in seine Tagebuchaufzeichnungen Anfang April. Steht Folgendes drin zum 1. April. Liebes Tagebuch, heute kam der neue Azubi, also Auszubildende, in meine Schreinerei. Auf den ersten Blick macht er einen sehr guten Eindruck. Gut gebaut, muskulös und doch mit geschickten Fingern. An ihm werden wir bestimmt in der Firma viel Freude haben. 2 Tage später, 3. April, schreibt der Chef Folgendes. Heute gab es eine Auseinandersetzung mit dem neuen Azubi. Er wollte mehr Geld für seine Leistung. Nach einigem Hin und Her war ich einverstanden. Danach meinte er aber, dass für dieses Geld auch 4 Stunden Arbeitszeit ausreichend seien. So wie er gebaut ist, schafft er für 2. 5. April. Schon wieder Ärger mit dem neuen Azubi. Nachdem er 3 Stunden zu spät kam, entwendete er heute 5.000 Euro aus der Barkasse. Ich habe ihn zur Rede gestellt. Er hat es nicht abgestritten. Nach einer langen Diskussion habe ich sie ihm dann geschenkt. Als er dann gleich aber wieder nach Hause gehen wollte, erinnerte ich ihn an seine Arbeitszeiten. Und dann meinte er aber, dieser ständige Ärger mit mir als Chef würde ihm so zusetzen, dass er sich erstmal erholen müsse. Wenn ich mich nicht bessere, würde er mal Fraktur mit mir reden müssen. Eigentlich dachte ich immer, ich wäre der Chef. Wo das wohl noch hinführt? 8. April, nach einer Woche. Heute kam es zum Eklat. An diesem Tag hat mich mein Azubi entlassen. Ich müsste mich nach einer neuen Stelle umsehen, meinte er. Mit mir hätte es keinen Wert mehr. Fristlos gekündigt hat er mir. Natürlich übernimmt er jetzt die Firma, meine Schreinerei. Was soll ich bloß machen? Nun, ich melde mich morgen mal beim Jobcenter. Vielleicht haben Sie zufällig was für einen entlassenen Chef. Okay, das ist nicht wirklich passiert in Kandern. Es ist einfach nur ausgedacht, aber Sie müssen nicht spekulieren, ja, welche Schreinerei das denn war. Ja, also ganz überhaupt kein Anlass für Spekulationen, aber vielleicht ist es doch in Kandern passiert. Vielleicht nicht in einer Schreinerei. Ist dieses frevelhafte Verhalten, dieses aufmüpfige Auftreten nicht tatsächlich in jedem Ort festzustellen? Nicht bei einem Unternehmer, sondern dann, wenn es in Wirklichkeit um Gott selber geht. Um die höchste Autorität, den höchsten Chef, den Meister des ganzen Universums. Wie viele Menschen haben tatsächlich in ihrem Leben Gott als Chef entlassen? Und die würden nie sagen, wir sind gottlos. Die haben ihm einfach nur die oberste Stelle gekündigt. Da kommt Gott schon noch vor in ihrem Leben, so irgendwie, aber nicht mehr an diesem entscheidenden Platz. Gott ist nur noch zu gebrauchen, um ihre Pläne zu erfüllen, um sie zu segnen, um sie zu bestätigen, um auf sie aufzupassen, so quasi als Wellnessprogramm für ihre hungrige Seele. Aber Meister des Lebens, das wollen Sie bitte schon selber sein. diejenigen, die noch an Gott glauben und sich diesem Gott auch wirklich hingeben, die sind doch nach ihrer Überzeugung doch mehr so eine geistlich zurückgebliebene, ich-schwache Menschengattung, die selber das Leben nicht packen und deswegen immer einen Gott brauchen, um das tun zu können für sie. Eigentlich eine aussterbende Art. Und so ist Gott abgesetzt, gekündigt, entlassen von seinen eigenen Geschöpfen. Muss sich Gott so eine Frechheit bieten lassen? Hat nicht dieser Gott alle Macht im ganzen Universum? Wäre es nicht Zeit, seine Macht mal zu demonstrieren und mal richtig aufzuräumen mit diesem Laden? Und mal richtig hier klare Kante zu zeigen? Den Menschen mal deutlich zu machen, es geht nicht einfach so, wie sie wollen. Müsste sich dieser Gott nicht endlich mal durchsetzen? Mal reinschlagen? So richtig mit Eisenbahnschienen? Um endlich mal für klare Verhältnisse zu sorgen? Wenn dieser Gott wirklich höchste Autorität ist, wäre es nicht an der Zeit, die auch mal so zum Ausdruck zu bringen? Was muss er sich alles bieten lassen? Wäre es nicht mal Zeit so für eine Sintflut? So eine kleine, europaweit. Vergessen wir nicht, wir reden hier von uns. Wir sind diese Auszubildenden, die ihren Chef entlassen haben. Wir sind diejenigen, die ständig gegen Gottes Vorstellungen handeln. Wir sind doch die Sünder. Wir müssten von Gott ausgelöscht werden. Kein einziger ist unter uns, keiner auf der ganzen Erde zu finden, der es noch verdient hätte, am Leben zu bleiben. Und was macht Gott? Hier kommt jetzt Paulus ins Spiel. 2. Korinther 5. 17 bis 21. Sie können es hier vorne mitlesen oder auch auf den Blättern, die an die Plätze gelegt worden sind, da auch in englischer Sprache. Paulus sagt, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Soweit Paulus. Das tut der gekündigte Gott. Er versöhnt. Nicht, weil er es nötig hätte, sondern weil es für uns keine andere Chance gab, opferte er seinen eigenen Sohn. Alles, was wir an Schuld auf uns geladen hatten, wurde umgeschichtet, weggepackt, systematisch von uns weggenommen und auf ihn draufgeladen. Sein eigener Sohn bekam alles ab, was wir getan haben. Das muss sich mal einer vorstellen. Der Theologe Siegfried Kettling hat dieses Ereignis auch mit einer Geschichte versucht zu erläutern. Finde ich sehr interessant. Ich möchte mal so weitergeben, wie er es aufgeschrieben hat. Kettling sagt, ich wage ein Bild. Wenn Sünde mit Altmetall, also mit Schrott, verglichen werden könnte. Die Sünde eines jeden Einzelnen ist ein massiver Klumpen Altmetall. Wenn man nun alle Sünde aller Menschen, aller Zeiten und aller Kontinente zu einem gigantischen Haufen auftürmen würde. Und wenn man dann dieses Altmetall einschmelzen und aus der flüssigen metallenen Sündenmasse ein Bildwerk, eine Plastik gießen könnte, wie würde diese Figur aussehen? Was würde sie darstellen? Etwa die Fratze des Teufels? Die Visage Satans? Nein, den gekreuzigten Christus. Für uns zur Sünde gemacht, vom Scheitel bis zur Sohle, mit jedem Glied seines Körpers, mit jedem Atemzug, für uns zur Sünde gemacht. Die Sünde in Person. Luther hat einmal gesagt, du bist der größte Mörder, Dieb, Ehebrecher, Gotteslästerer, Heiligtumsschänder, Schurke, und einen größeren wird es nie geben. Das sagte Luther nicht von dem ausschweifenden Papst Leo X., mit dem er auf Kriegsfuß stand, auch nicht von dem Kaiser Karl V., nicht einmal von sich selbst, sondern das sagte er von dem Gekreuzigten. Aber dann hat er sich nicht abgewandt und auf den Boden gespuckt, sondern dann ist er niedergekniet vor diesem Gekreuzigten. In dem Gekreuzigten fasst sich die ganze Verlorenheit der Menschheit zusammen. Soweit Siegfried Kettling. An diesem dunklen Karfreitag, also damals, entlädt sich Gottes ganzer Zorn, seine unsägliche Enttäuschung, seine abgrundtiefe Abscheu vor der Sünde an dem Kreuz, an dem sein eigener Sohn hängt. Als personifizierte Sünde kriegt Jesus also alles ab, was mich treffen müsste. Jesus zieht den vernichtenden Blitz der Strafe Gottes auf sich, um die Sünde der Menschheit zu richten. Trifft Gott in Jesus sich selber. Paulus nennt diesen Vorgang an Karfreitag Versöhnung. Schauen wir uns das mal noch ein bisschen näher an. Denn was hier geschah und was hier geschieht, ist für die Menschen die Schicksalsstunde überhaupt. Hier entscheidet sich unser ganzes Leben. Für Jesus bedeutet nämlich diese Hinrichtung nicht nur eine abscheuliche körperliche Folter und ein bestialisch herbeigeführter Tod, sondern zusätzlich noch eine unbeschreibliche innere Zerreißprobe. Denn einerseits hatte er am Kreuz als Sünde in Person Gott, seinen Vater im Himmel, zum Gegner. Der Vater im Himmel ist eben entschlossen, Sünde mit dem Tod zu bestrafen, weil Sünde so schwer wiegt, Sünde solche vernichtenden Auswirkungen hat, dass sie nur ausgelöscht werden kann durch Tod. Andererseits hatte dieser Mann am Kreuz die Menschen zu seinem Gegner. Die Menschen, die entschlossen sind, seine göttliche Sohnschaft, die ihm Jesus so wichtig war, zum Anlass zu nehmen, ihn zu töten. Und was für ein Kampf spielt sich jetzt da in Jesus, in seinem Inneren ab? Was für eine teuflische Versuchung, die sich in diesen wenigen Stunden an diesem Karfreitag so zugespitzt hat. Denn alles musste Satan in die Waagschale werfen, um diesen Tod am Kreuz zu verhindern. Das Kreuz wäre sein Untergang. Und jetzt kriegt Jesus alles ab. Diese ganze Zerrissenheit spürt er jetzt in seinem Inneren vor sich gehen. Denn für dieses Ziel hat der Teufel jetzt bei Jesus zwei Angriffspunkte gefunden, wo er ansetzen könnte, um das ganze Projekt Gottes nochmal zum Scheitern zu bringen. Er könnte erreichen, dass Jesus den Vater loslässt. Denn nachdem sich der Vater eh schon abgewandt hat vor dieser erdrückenden Sünde. Wäre es doch nur verständlich gewesen, wenn der Sohn dann sagt, nein, wenn du jetzt weg bist, dann gehe ich runter vom Kreuz. Das lasse ich mir nicht bieten. Habe ich doch alles nur gemacht, um Frieden mit dir zu schaffen. Und jetzt drehst du mir den Rücken zu, ich gehe. Und mit Sicherheit hätte Jesus eine große Anzahl von Bewunderern gefunden, die dieses Herabsteigen vom Kreuz gelobt hätten, dies besungen hätten, die gesagt hätten, jawohl, Jesus, du bist unser Mann. Er wäre ihr Held geworden. Er wäre verehrt worden für seine Taten. Die andere Seite, Jesus hätte die Menschen loslassen können. Nach dem Leiden, was sie ihm zugefügt haben, wäre das doch nur verständlich gewesen. Er hätte mit einem einzigen Satz Legionen von Engeln herbeirufen können, um die Menschen, die ihn hier umgebracht haben, die sich als Schaulustige hier unter dem Kreuz versammelt haben, zu vernichten. Und er hätte dabei mit Sicherheit auch noch ein paar glühende Verehrer gefunden, die gesagt haben, jawohl, Jesus, du bist unser Mann. Endlich haben wir in dir einen Frontmann für den Kampf um Gerechtigkeit. Du hast hier durch diese himmlischen Armeen Gerechtigkeit geschaffen und die ganzen Gegner platt gemacht. Jesus, du bist der, dem wir nachfolgen wollen. Aber allein unsere Schuld wären wir nicht losgeworden. Wir hätten es immer noch selber zu tragen, dass wir Gott gekündigt haben. Wir wären immer noch von unserem Leben abgeschnitten. Weg von Gott. Immer noch wäre der Tod das Ende aller menschlichen Träume nach Gerechtigkeit und Frieden. Der Weg zu Gott wäre immer noch jedem Menschen versperrt. Zwischen diesen beiden Versuchungen, die in seinem Inneren toben, hängt Jesus am Kreuz und er hält noch sterbend zusammen, was aussichtslos durch Sünde getrennt war. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Das war das Lied im Lobpreis. Und Jesus hält es aus. Jesus wurde zum Versöhner. Er hielt unbeirrt an seinem Vater fest und legte vertrauensvoll sein Leben in seine Hände. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und gleichzeitig hielt er voller Liebe an den Menschen fest und betete noch in den letzten Stunden um Vergebung für ihre Schuld. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen gar nicht, was sie tun. Wenn Paulus jetzt hier in diesem Abschnitt von Versöhnung schreibt, ist es nicht einfach nur ein Handschlag zwischen zwei Streithennen, mit dem ein Konflikt jetzt beendet wird. Sondern Versöhnung ist viel, viel mehr. Versöhnung ist das Ja von Jesus zu seinem eigenen Tod. Denn nur sein Tod konnte die Schuld für die Gotteskündigung begleichen und aus der Welt schaffen. Nur sein Tod konnte die Beziehung der Menschen zu Gott wieder ermöglichen. Und so sagte Jesus ja. Ein Ja voller Liebe seinem Vater gegenüber, obwohl der sein Sterben nicht verhinderte. Und gleichzeitig ein Ja voller Liebe den Menschen gegenüber, obwohl sie ihn quälten und ablehnten. Darf ich es mal so persönlich sagen, ohne respektlos zu werden? Es ist ein Ja für dich. Nimm dein Leben Kannst du dir vorstellen, wie sehr Jesus dich lieben muss, um diesen unerträglichen inneren Konflikt auszuhalten? Kannst du dir ausmalen, welche Liebe der Vater im Himmel dir gegenüber haben muss, dass er eben nicht eingeschritten ist, als sein Sohn hingerichtet wurde? Ist dir jemals eine größere Liebe begegnet? Es gehört für mich persönlich zu den bewegendsten Momenten einer Hochzeit, wenn ich mal dabei sein kann, zu sehen, wenn der Vater seine Braut, wenn der Vater der Braut seine Tochter zum Bräutigam bringt, ja, und abliefert. Ja, und das sind die Momente, in denen ich Mark Walker immer um seine Töchter beneide. Ja, wenn der Brautpapa nach vorne kommt. Das darf ich. Naja, geht halt nicht. Man kann nicht alles wollen, aber gut. Da werde ich richtig sentimental, das zu sehen. Aber noch viel Größeres und Atemberaubenderes kann dir geschehen, wenn Jesus, also Gottes Sohn, dich vor den Altar führt, um dich seinem Vater, dem lebendigen Gott, anzuvertrauen. Hast du diese Situation vor deinem inneren Auge? Jesus führt dich und vorne steht der Vater. Es ist Gott persönlich, zu dem du gebracht wirst. Es ist der Gott, der dich so voller Liebe ausgedacht hat, der dich so einmalig kunstvoll geschaffen hat, der dich so einfühlsam und wohlwollend dein ganzes Leben über begleitet hat. Und es ist der Gott, dem du gekündigt hast. Der Gott, den du in die Ecke gestellt hast, um ihn nur noch hervorzuholen, wenn es dir gerade passend schien, der willkommen war, um dich zu beschützen und zu segnen, dich gesund zu machen, dir Gutes zu tun, aber dann wieder verschwinden musste, wenn es darum ging, dein Leben zu führen, in die Hand zu nehmen, deine Zeit einzuteilen, deine Hobbys zu beeinflussen, dein Geld auszugeben, deine Kraft zu investieren. Es ist der Gott, dem es so oft wehgetan hat, als du dein eigenes Ding durchziehen wolltest. Ihn mit seinem göttlichen Willen ignoriert hast. Der es aushalten musste, vor deinen Freunden verschwiegen oder geleugnet zu werden. Es ist der Gott, der allen Grund hätte, dich zu demütigen, dich wegzuschicken, dich zu zerstören und in alle Ewigkeit zu verdammen. Und jetzt wirst du von Jesus persönlich Hand in Hand zu diesem Gott an den Altar geführt. Und du spürst die Narbe an seinen Handgelenken, wo Menschen ihn aufgehängt haben. Und auf einmal umspült dich eine unbeschreibliche Liebe. Es erscheint dir in größtmöglicher Klarheit, dieser Tod damals, der geschah deinetwillen. Es war deine Schuld, die er getragen und verkörpert hat. Es war deine Sünde, für die er bezahlt hat. Und in diesem einen Moment vor dem Altar kannst du versöhnt werden. Der lebendige Gott streckt dir jetzt voller Sehnsucht voller Liebe und unendlicher Zuneigung beide Hände entgegen. Er will Frieden mit dir. Er will Gemeinschaft mit dir. Er will Zeit mit dir. Er will Ewigkeit mit dir. Er will dich. Und nun bittet dich Gott selber. Lass dich versöhnen. Oh, es wäre doch die Aufgabe des aufmüpfigen, größenwahnsinnigen Azubis, um Vergebung zu bitten, Versöhnung anzustreben. Er muss es doch wollen. Der Rebell muss doch kommen. Der Rebell muss auf die Knie gehen und Bittsteller werden, die Waffen strecken. Und Gott dreht es um. So weit kommt Gott dir entgegen, um dir seine Liebe zu zeigen. Gott bittet. Bitte, lass uns Frieden schließen. Lass dich versöhnen. Ich bin dir nicht nachtragend, denn Jesus hat doch alles schon selber getragen und für alles bezahlt. Er ist es, der dich zu mir geführt hat. Komm in meine Arme. Du wirst ein neuer Mensch werden. Was vorher war, soll vergangen sein. Neues kann werden. Und jetzt steht dieser Vater mit seinen ausgestreckten Händen vor dir. Und allein an dir ist es, nun zu überlegen, was du damit machst. Er steht bittend vor dir. Und jetzt? Die ganze unsichtbare Welt hat diese Situation vor Augen und wartet. Wie wirst du reagieren auf dieses einmalige Versöhnungsangebot? Niemandem kann diese Entscheidung abgenommen werden. Du allein stehst vor deinem himmlischen Vater. Ich möchte einige Gelegenheiten der Stille geben, einige Momente, ganz persönlich für jeder für sich, dass du hier in Gedanken, in der Stille eine Antwort formulierst. Dieses Bild von dir an der Hand von Jesus vor Gott, dem Vater am Altar, weiterlaufen lässt. Vorspulst zu deiner Entscheidung, zu deinem Entschluss. Wie geht die Szene weiter? Allein du weißt es. Und gleich im Anschluss an den Gottesdienst sind hier vorne Mitarbeiter unserer sogenannten Pray Station. Die sind der Verschwiegenheit verpflichtet, aber die sind dafür da, um mit dir zu beten, um für dich zu beten, auch um dir zuzuhören, wenn du was loswerden möchtest. Und die werden es für sich behalten und mit ins Grab nehmen. Aber nimm es ernst. Das ist eine einmalige Situation, versöhnt zu werden mit deinem himmlischen Vater. Jetzt jeder für sich, ganz persönlich in der Stille. Jesus Christus, diese abgrundtiefe Liebe, die bringt uns hier um den Verstand, weil wir das nicht nachvollziehen können, richtig, dass wir dir so viel bedeuten, dass du uns so unendlich liebst, dass du das alles ausgehalten hast. Diese innere Zerreißprobe und dann noch diese körperlichen Qualen, um Versöhnung zu schaffen. Jesus Christus, wir möchten dir danken dafür, dass du zu unserer Schuld geworden bist und die Rechnung bezahlt hast dafür. Wir hätten es nie verdient, nachdem wir unserem Schöpfer gekündigt haben, Danke. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du nun unser Herz gewinnst. Unsere innerste Zentrale, dass wir uns ganz dir hingeben, uns dem Vater in die Arme werfen, dass er mit uns machen kann, was er möchte. Dass er wirklich unser Meister sein darf für unser ganzes Leben. Dass er uns für seine Pläne und Wege gebrauchen darf. Dass wir ihm zur Verfügung stehen und ihm hingegeben haben. Dem Größten, dem Mächtigsten, unserem liebenden Vater im Himmel. Jesus, gewinne du unser Herz. Wenn wir ganz konkret entscheiden müssen, wie wir unser Leben einteilen, wie wir Prioritäten setzen, wie wir unser Geld ausgeben, wie wir unsere Zeit einteilen und alles andere, was täglicher Entscheidung bedarf. Jesus, gewinn du unser Herz. Amen.